Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Zum Ausgleich der gestiegenen Energiekosten gibt es Geld vom Bund, allerdings nicht für alle. Rentnerinnen und Rentner sind im Allgemeinen außen vor. Doch das muss nicht sein. Mit der richtigen Vertragsgestaltung reicht einmal Gassi gehen mit einem fremden Hund, um das Geld doch zu bekommen. Mehr dazu im Verbrauchertipp am Schluss dieser Sendung. Vorher geht es um das Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus der Flüssigerdgasinfrastruktur, um die Klage eines Landwirts gegen VW auf mehr Klimaschutz und zweimal um Naturschutz. Der Ausbau der Windenergie ist innerhalb der Naturschutzverbände umstritten und Forscherinnen und Forscher fordern mehr Artenschutz. Erst kommt die Idee, die wird in Paragraphen gegossen und als Gesetzentwurf präsentiert. Bis daraus dann ein Gesetz geworden ist, muss der Text noch jede Menge Hürden passieren. Anhörungen im Bundestag, Debatten, erste, zweite und dritte Lesung und bei vielen Gesetzen hat auch der Bundesrat noch mitzuentscheiden. Das dauert normalerweise und verschafft den demokratischen Institutionen den Ruf der Schwerfälligkeit. Andererseits ist eine gründliche Debatte natürlich wichtig. Was am Ende beschlossen wird, ist ein Gesetz und das soll dann ja auch angewendet werden. Aber es geht auch anders. Heute beschließt der Bundestag über ein Gesetz zum beschleunigten Ausbau der Flüssigerdgasinfrastruktur, bekannt unter dem Kürzel LNG-Beschleunigungsgesetz. Es kam im Rekordtempo zustande und Ann-Kathrin Büsker erläutert Ihnen in den nächsten 4 Minuten die Hintergründe.
So schnell wie die LNG-Terminals gebaut werden sollen, wurde auch das Beschleunigungsgesetz aus dem Boden gestampft. Letzte Woche Kabinettsbeschluss per Umlaufverfahren, tags darauf die erste Debatte im Bundestag. Eine Woche später steht nun bereits der Beschluss an.
Das Gesetz musste sehr schnell verabschiedet werden, weil wir diesen Zeitdruck haben, dass wir im Winter das russische Gas wirklich ersetzen müssen. Wir sind da aktuell sehr ausgeliefert,
sagt Lisa Badum, Obfrau der Grünen im Klimaausschuss. Und auch Lukas Köhler, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP, betont:
Was wir jetzt vor allen Dingen brauchen, ist Geschwindigkeit.
Für insgesamt 11 mögliche Terminalstandorte sowie notwendige Anbindungsinfrastruktur wird daher das Vergaberecht vereinfacht, um Planung und Bau zu beschleunigen. Außerdem entfallen für schwimmende Terminals die Umweltverträglichkeitsprüfungen. Dies war im Entwurf auch für stationäre Terminals an Land vorgesehen, wurde auf den letzten Metern jedoch noch geändert.
Es ist auch rechtssicherer,
sagt die Grüne Lisa Badum. In Wilhelmshaven hat etwa die Deutsche Umwelthilfe bereits Rechtsmittel eingelegt, um gegen das schwimmende Terminal vorzugehen. Auch der BUND ist alarmiert, dass hier nun im Eilverfahren fossile Infrastruktur gebaut wird.
Es wird der Notsituation eben nicht gerecht. Die Notsituation würde sagen, wie kommen wir über den nächsten Winter? Was müssen wir tun, um die Ausfälle aus Russland im Herbst auszugleichen? Aus unserer Sicht würden da diese 2 Terminals, über die in Wilhelmshaven gesprochen worden ist, ausreichen. Jetzt wird sehr viel mehr geplant und das in einer Geschwindigkeit, da werden wirklich die Umweltverbände alle überrumpelt.
So Antje von Brok, Bundesgeschäftsführerin Politik und Kommunikation beim BUND. Die Umweltverbände haben ihre Sorgen in einem offenen Brief geäußert. Sie befürchten unter anderem eine Überversorgung mit Erdgas, sollten alle 11 Standorte tatsächlich gebaut werden. FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler teilt diese Sorge nicht.
Also ich kann mir schwer vorstellen, dass wir eine Überversorgung mit Gas bekommen, insbesondere in der aktuellen Situation.
Und auch die deutschen Klimaziele, Klimaneutralität bis 2045, sieht er nicht in Gefahr, weil politische Rahmenbedingungen fossile Energieträger Stück für Stück teurer machen.
Wir haben den europäischen Emissionshandel, wir haben das Brennstoffemissionshandelsgesetz, damit haben wir ein Cap und das Cap ist angepasst auf die Klimaschutzziele. Damit sehe ich da gar kein Problem mit.
Lock-in-Effekte, also die langfristige Bindung an fossile Energieträger, könne man vermeiden, meint auch die grüne Klimapolitikerin Lisa Badum.
Das hängt aber an uns, wie schnell wir die Energiewende schaffen und auch, dass wir die Verträge mit den Ländern, wie zum Beispiel Katar, entsprechend gestalten, dass wir uns da nicht langfristig binden.
Doch die Umweltverbände sind skeptisch. Antje von Brok vom BUND verweist darauf, dass die Terminals bis 2043 fossil betrieben werden dürfen.
Wir wollen bis 2045 klimaneutral sein. Wenn jetzt Gasinfrastruktur festgeschrieben wird bis 2043, dann will man das ja aus irgendeinem Grund machen. Ich denke auch, die Kosten werden steigen, insbesondere für LNG-Gas. Trotzdem macht es mich doch stutzig, dass man hier in das LNG-Beschleunigungsgesetz diese Jahreszahl reinschreibt.
An eben dieser Jahreszahl stört sich auch die Grüne Jugend. Co-Sprecher Timon Ginos teilt hier auch gegen die Koalitionspartner aus.
Es ist völlig klar, wir können nicht bis 2043 Gas weiter beispielsweise in der Energieversorgung nutzen, sondern wir müssen den Umstieg, insbesondere auch auf grünen Wasserstoff, viel, viel, viel schneller hinbekommen. Und deswegen halte ich dieses späte Datum für falsch und weiß aber auch, dass das eben an der SPD und an der FDP lag, dass da nichts mehr zu holen war.
So sehr die Grünen wohl mit Bauchschmerzen dem Gesetz zustimmen werden und so groß die Vorbehalte bei den Umweltverbänden sind, in einer Sache sind sich alle einig. Es ist dringend geboten, den Einsatz von fossilem Gas insgesamt schleunigst zu mindern. Für Timon Ginos heißt das:
Ich glaube, wir müssen in den nächsten Jahren gerade mit Blick auf eine Gasausstiegsstrategie den Druck weiter erhöhen. Das wird viel, viel, viel früher aus der Gasinfrastruktur rauskommen.
Über das LNG-Beschleunigungsgesetz war das ein Beitrag von Ann-Kathrin Büsker. Spätestens seit 1983 weiß VW nach einer Recherche der Umweltorganisation Greenpeace Bescheid über die Ursachen und Folgen des Ausstoßes von Treibhausgasen. Grundlage sind interne Papiere, die Greenpeace ausgewertet hat. Trotzdem habe der Konzern Klimaschutz aktiv behindert und den Anteil seiner Produkte, also von Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselantrieb, daran relativiert, so heißt es in einer Mitteilung der Umweltorganisation. Jetzt klagt ein Biobauer gegen VW auf mehr Klimaschutz, Bastian Brandau dazu.
Mein Hof, unser Hof, den mein Sohn im nächsten Jahr übernehmen wird, ist auch konkret wirtschaftlich bedroht durch das, was jetzt schon passiert ist.
In der Nähe von Detmold betreibt Ulf Alof Kramer einen Biohof. Er hält Rinder, die er mit selbst angebautem Futter ernährt. Dazu pflanzt er Brotgetreide und betreibt Forstwirtschaft. All dies sei durch die Folgen der Erderhitzung gefährdet, schildert Alof Kramer in einem Pressegespräch per Videokonferenz. Die Klimakrise habe aus dem einst fruchtbaren und wasserreichen Standort einen Risikostandort gemacht.
Wir wirtschaften jetzt unter komplett anderen Bedingungen als in den ganzen Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor, wo eine Verlässlichkeit gegeben war, dass es regelmäßig zum Beispiel Niederschlag gegeben hat, den die Pflanzen einfach brauchen, um zu wachsen. Und jetzt ist die Situation die, dass wir einfach in einer krassen Unsicherheit leben. Wir haben 3 Dürrejahre erlebt, die eigentlich für unmöglich gehalten waren, die zu großen Mindererträgen, Missernten geführt haben und die dazu geführt haben, dass eben unsere Wälder in einem Zustand sind, wie sie das noch nie waren. Die Nadelwälder sind zum großen Teil verloren gegangen.
Mit Unterstützung von Greenpeace geht Ulf Alof Kramer daher zivilrechtlich gegen den Volkswagen-Konzern vor. Als Deutschlands größter Autobauer könne Volkswagen auch weltweit am meisten Einfluss auf den Ausstoß von Treibhausgasen nehmen.
Uns läuft die Zeit davon. Das ist total klar. Die Weltklimaberichte, alle Forscher sagen das in großer Übereinstimmung, dass uns nur noch ein ganz kleines Zeitfenster bleibt. Innerhalb dieses Jahrzehnts müssen innerhalb der nächsten 5 Jahre die Emissionen in einen steilen Sinkflug gebracht werden und bis Ende des Jahrzehnts global um 50% reduziert werden. Und deshalb müssen alle Beteiligten, die an dieser Situation mitwirken, und dazu zählen natürlich ganz besonders die großen Industrien, so wie VW als zweitgrößter Autobauer der Welt, müssen diese Industrien endlich auch ihre Verantwortung annehmen und entsprechend handeln.
Volkswagen tue nicht ausreichend und müsse sich verpflichten, unter anderem den Treibhausgasausstoß drastisch zu reduzieren, fordert Ulf Alof Kramer vom Autokonzern. Der sei für einen Ausstoß ähnlich wie Australien verantwortlich, argumentiert Anwältin Roda Verheyen in der Klageschrift.
Beantragt wird im Wesentlichen, dass nach dem 01.01.2030 keine Pkw und Leichtnutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr in den Markt gebracht werden, und zwar vom globalen Volkswagen-Konzern. Und zum Zweiten eben im Hinblick auf die Einhaltung des globalen Treibhausgasbudgets bzw. CO2-Budgets eine konkrete Reduktionsverpflichtung bei den Emissionen des Volkswagen-Konzerns bis 2030. Wir haben dann die Klage eben anhängig gemacht für Herrn Alof Kramer. Es geht da um 3 Rechtsgutsverletzungen, einmal im Eigentum, in der Gesundheit und in dem aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom letzten Jahr abgeleiteten Recht auf treibhausgasbezogene Freiheit.
Welche Konsequenzen folgen aus dem Karlsruher Urteil, mit dem die letzte Merkel-Regierung gezwungen wurde, ihre Klimaziele anzupassen? Der Prozess könnte darauf eine erste Antwort liefern. Volkswagen hat die geforderte Erklärung nicht unterschrieben, weshalb es jetzt zum Prozess kommt. Volkswagen habe kein Verständnis für die Klage, sagt Rechtsanwalt Wolf-Friedrich Spieth. Er vertritt den Konzern in dem Verfahren.
Gerade Volkswagen unternimmt wie kein anderes Unternehmen der Automobilbranche beispiellose Anstrengungen, um die E-Mobilität voranzubringen und um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Allein in den nächsten Jahren investiert Volkswagen 52 Milliarden Euro in den Ausbau der E-Mobilität. Diese Klage trifft den Falschen.
Die Ausgestaltung von Klimaschutzmaßnahmen gehöre ins Parlament, nicht in Gerichtssäle. Das Landgericht Detmold betritt mit der Verhandlung morgen ein Stück weit Neuland. Derzeit sind weitere Klimaklagen vor Landgerichten anhängig, auch gegen Daimler und BMW sowie den Energiekonzern Wintershaldea. Bereits seit Jahren läuft das Verfahren eines peruanischen Landwirts gegen den Energiekonzern RWE. Weswegen morgen viele gespannte Blicke nach Detmold gehen dürften, auch wenn absehbar ist, dass dieser Prozess sich vermutlich über viele Instanzen hinziehen wird.
Ein Biobauer klagt auf mehr Klimaschutz und Bastian Brandau berichtete. Windräder haben nicht überall einen guten Ruf. Naturschützerinnen und Naturschützer sorgen sich unter anderem um Vögel, die an Kollisionen mit Windrädern sterben. Andererseits trägt die Windkraft natürlich dazu bei, den Klimawandel zu begrenzen, der auch die Artenvielfalt insgesamt massiv unter Druck setzt. In Naturschutzorganisationen wie dem NABU sind Windkraftprojekte deshalb oft umstritten. Jetzt sorgt eine Personalie dort für Aufsehen. Es geht um die Kündigung eines Mitarbeiters, der bisher für Klimaschutz zuständig ist. Daniela Siebert zu den Hintergründen.
Michael Schäfer hat beim NABU gekündigt. Er ist dort Leiter des Fachbereichs Klimaschutz und Umweltpolitik. Das ist kein gutes Zeichen für die Versöhnung von Energiewende und Artenschutz. Denn Michael Schäfer ist nicht irgendwer. Er ist einer der erfahrensten Aktivisten für Energiewende und Artenschutz in der Republik, kennt alle wichtigen Probleme und Akteure auf diesen Gebieten. Der 49-Jährige war schon für den BUND aktiv, für den WWF, die Deutsche Umwelthilfe und die Grünen. Dass er nun nach nur anderthalb Jahren den NABU verlassen will, begründet er mit Differenzen beim geplanten Ausbau der Windenergie. Er könne einige aktuelle Positionen des NABU zur Windenergie persönlich nicht vertreten, sagte er der Tageszeitung. Das Problem ist offenbar die Gewichtung des Artenschutzes gegenüber dem Ausbau der Windenergie. Schäfer hält die Erderhitzung für das größere Problem. Je schneller wir von fossilen Energieträgern wegkämen, desto besser sei das für den Artenschutz. Den jedoch hält man beim NABU weiter hoch und will zum Beispiel gegen Gesetzesänderungen, die das sogenannte Osterpaket enthält, mobil machen. Durch Protestbriefe aus NABU-Ortsgruppen an Bundestagsabgeordnete. Weder der NABU-Bundesvorstand noch Michael Schäfer wollen sich zu ihren unterschiedlichen Ansichten gegenüber dem Deutschlandfunk im Interview äußern. Doch Andrea Molkentin-Kessler skizziert die komplexe Gemengelage. Sie ist Referentin für Klimaschutz, Energie und Verbandsbeteiligung beim NABU-Landesverband Baden-Württemberg.
Der NABU steht ganz klar hinter dem Ausbauziel für die erneuerbaren Energien, auch zum Ausbauziel für die Windenergie, auch das 2%-Ziel. 2% der Landesfläche tragen wir mit. Wir haben nur ganz stark den Wunsch, dass das Ganze nicht zulasten des Artenschutzes passiert.
Wo genau die Schmerzgrenze für Zugeständnisse beim Artenschutz liegt, diese Linie kann sie schon nicht mehr so präzise ziehen.
Man muss immer abwägen als Naturschutzverband. Es gibt ja eine ganze Reihe von Arten, die auch jetzt schon unter dem Klimawandel leiden. Auch Lebensräume, die sehr große Schwierigkeiten haben, wenn es nicht regnet oder zu warm wird. Und andere Arten, die an einem konkreten Standort betroffen sein können, wenn es um den Ausbau der Erneuerbaren geht. Deswegen muss man das immer im Einzelfall betrachten und kann schlecht Schmerzgrenzen definieren.
Sie räumt ein, dass es im NABU durchaus unterschiedliche Strömungen gibt, wie streng man es mit dem Artenschutz halten will. Sicher ist, Naturschutzgebiete und Vogelschutzgebiete sollen tabu sein. Bei den artenschutzrechtlichen Ausnahmen gingen die Meinungen aber schon auseinander. Auch die Bundesregierung kennt den Zielkonflikt zwischen Artenschutz und Energiewende. Sie will den Ausbau der Windkraft zwar beschleunigen, aber naturverträglich. Anfang April legten Bundesumwelt- und Bundeswirtschaftsministerium dazu ein gemeinsames Eckpunktepapier vor. Darin ist zum Beispiel erstmals ein bundeseinheitlicher gesetzlicher Standard vorgesehen, inwieweit eine Windenergieanlage das Tötungs- und Verletzungsrisiko für gefährdete Vogelarten signifikant erhöht. Dabei sollen artspezifische Tabubereiche rund um Brutplätze eine Rolle spielen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen wie zum Beispiel die Abschaltung der Rotoren. Außerdem will die Bundesregierung die artenschutzrechtlichen Ausnahmen für die Genehmigungen von Anlagen an Land konkretisieren. Auch anhand der Erkenntnisse, ob der Bestand von Vögeln gefährdet ist, die mit den Anlagen kollidieren könnten. Aus Sicht von Andrea Molkentin-Kessler könnte das Eckpunktepapier der Beginn eines Brückenschlags zwischen Windkraftausbau und Artenschutz werden, weil zum Beispiel schon lange bundeseinheitliche Standards auf der Wunschliste stehen. Allerdings nimmt die Bundesregierung auch Landschaftsschutzgebiete als mögliche Standorte in den Blick. Wieder ein Punkt, der die Fachleute spaltet, so die Klimaschutzreferentin, weil das regional unterschiedlich beurteilt werde.
Weil wir auch in der Diskussion unserer NABU-Positionspapiere festgestellt haben, dass Landschaftsschutzgebiete in den verschiedenen Bundesländern ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Da kann ich zum Beispiel für uns aus Baden-Württemberg sagen, dass wir mit der Öffnung von Landschaftsschutzgebieten deutlich entspannter umgehen als andere Bundesländer. Da haben wir auch als NABU nicht bundesweit eine einheitliche Position.
Und noch ein quantitativer Stolperstein für kommende Diskussionen. Die Bundesregierung hat wesentlich weniger Vogelarten als kollisionsbedroht auf ihrer Liste als die Naturschützer, betont Andrea Molkentin-Kessler. Von anderen einschlägigen Organisationen wie dem WWF und dem BUND konnten wir aktuell keine Positionierung zu dem Konflikt zwischen Artenschutz und Windkraftausbau bekommen. Vielleicht, weil hier schon wieder der nächste Aufreger ins Haus steht und die Debatte abermals verkomplizieren wird. Gestern hat die EU-Kommission ihre Ideen von Repower EU konkretisiert. Auch sie will verstärkt auf Windenergie setzen, auch durch stark verkürzte Genehmigungszeiten. Das dürfte die Tür für Naturschutzargumente weiter schließen.
Naturschutzverbände diskutieren über Windkraft und Artenschutz. Das war ein Beitrag von Daniela Siebert. 30 Jahre ist es her, da traf sich in Rio de Janeiro die Weltgemeinschaft zur Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung. Der erste Erdgipfel war mit großen Hoffnungen verbunden. 30 Jahre danach habe sich viel zu wenig getan, findet eine Gruppe aus der Wissenschaft unter Führung der drei Leibniz-Naturkundemuseen. Sie haben ihre Kritik in einer Berliner Erklärung zusammengefasst. Heute wurde sie der Öffentlichkeit vorgestellt. An Katrin Jeske in Berlin. Ein politischer Weckruf initiiert von drei Museen. Was steckt dahinter?
Ja, Sie haben recht, das ist ziemlich ungewöhnlich. Das sind alles Museen mit angeschlossenen Forschungseinrichtungen. Die konkurrieren eigentlich auch um Fördermittel, haben sich jetzt aber zusammengetan. Die Pressekonferenz, die fand statt im Berliner Museum für Naturkunde. Und ich konnte davor mit Johannes Vogel sprechen, mit dem Direktor des Naturkundemuseums. Und der hat mir erklärt, warum sich jetzt gerade diese Museen zusammengetan haben, um politisch aktiv zu werden.
Wir wissen, was mit der Natur in den letzten 4 Milliarden Jahren passiert ist. Und da gibt es 6 Aussterbekrisen. Und in demselben Maße wie riesige Naturkatastrophen, inklusive Meteoriteneinschläge, die Dinosaurier ausgelöscht haben, in dem Rahmen bewegen wir uns jetzt als Menschen. Wir als Menschen sind der Meteorit.
Und er hatte dann beispielhaft während dieser Pressekonferenz im Naturkundemuseum auch ein Glas mit eingelegten Fröschen vor sich stehen. Und er wies eben darauf hin, dass aufgrund der Erderwärmung viele Frösche aussterben bzw. nicht mehr dort leben, wo sie es ursprünglich getan haben. Und das zeigt aus seiner Sicht eben die Koexistenz von Mensch und Natur. Denn Frösche fressen Mückenlarven und das Tier, was am allermeisten Menschen tötet jedes Jahr, das sei die Mücke. Und ja, er sagte, wir sägen an unserem eigenen Ast.
Warum kommt das jetzt gerade jetzt?
Ja, Deutschland hat in diesem Jahr den G7-Vorsitz inne. Da gibt es natürlich die ganze Zeit schon einen Austausch auf internationaler Ebene. Der große Gipfel, der wird Ende Juni stattfinden. Außerdem findet im Spätsommer, vermutlich in China, der 15. Weltnaturgipfel statt. Es sind also 2 Anlässe, auf denen Deutschland politisch Einfluss nehmen kann bzw. mit gutem Beispiel vorangehen könnte. Und die Wissenschaftler haben deshalb auch konkrete Forderungen. Die machen aus meiner Sicht das Ausmaß auch ganz gut deutlich, um das es geht. Sie fordern, 30% der Land- und Wasserfläche muss unter Schutz gestellt werden und 20% der Landfläche noch dazu renaturiert werden. Sie sagen, da hat sich nicht viel getan seit diesem ersten Weltnaturgipfel vor 30 Jahren. Und auf Deutschland bezogen haben sie auch noch Forderungen. Da sagen sie einerseits, die Bundesregierung muss mehr Geld für Biodiversitätsschutz ausgeben. Da sind im Koalitionsvertrag schon, hat es schon eine Erhöhung gegeben, beziehungsweise die ist vorgesehen, von 800 Millionen Euro auf 2 Milliarden. Die ForscherInnen sagen aber, mittelfristig bräuchte man 8 Milliarden pro Jahr. Wenn man sich dann noch praktisch anguckt, wie die sich diesen Schutz vorstellen, dann beziehen die sich vor allen Dingen auf sogenannte naturbasierte Maßnahmen. Das ist dann zum Beispiel auch in Deutschland die Ausweitung von Naturschutzgebieten oder die Wiederherstellung von Mooren.
Wie sind denn die Signale aus der Bundesregierung? Hat sich zum Beispiel das Umweltministerium zu dem Appell schon geäußert?
Ja, Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen wollte heute Abend eigentlich zu einer Veranstaltung im Museum für Naturkunde kommen. Das macht jetzt aber doch der Staatssekretär, weil die Ministerin im Bundestag zu Abstimmungen muss. Aus dem Bundesumweltministerium hieß es heute Morgen, konkret nachgeschärft wird jetzt erstmal nicht. Die Bundesregierung arbeitet sozusagen an dem, was sie sich vorgenommen hat, arbeitet erstmal ab. Da ist vor allem der Aktionsplan Klimaschutz im Blick. Der wurde Ende März schon vorgestellt mit seinen Eckpunkten. Und da sind einige der Maßnahmen auch schon angeschrieben, auch schon vorgesehen, beispielsweise eben die Wiederherstellung der Moore.
An Katrin Jeske berichtete aus Berlin. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Bei der Energiekostenpauschale, die einen Ausgleich für die hohen Kosten für Strom, Öl oder Gas bieten soll, sind Rentnerinnen und Rentner meist außen vor. Denn die Auszahlung der Pauschale ist an eine Erwerbstätigkeit geknüpft und der gehen Menschen im Ruhestand ja meist gerade nicht nach. Doch es gibt Möglichkeiten, trotzdem an die Pauschale zu kommen. Klaus Deuse sagt Ihnen, wie das geht.
Wie die meisten Ruheständler kann die 69-jährige Karin Graf nicht nachvollziehen, warum nicht auch ihr die Energiepreispauschale zustehen soll.
Merkwürdigerweise werden ja Unterschiede gemacht, altersmäßig, ob man Energie braucht oder nicht. Und die Tatsache, dass wir eine Rentenerhöhung bekommen, die nicht einmal die Inflation ausgleicht, dürfte ja eigentlich auch nicht ins Gewicht fallen.
In Westdeutschland steigen die Renten ab Juli um 5,35 und in Ostdeutschland um 6,12%. Die Inflationsrate liegt derzeit bei über 7%. Dass Ruheständler nach offizieller Lesart bei der Energiepreispauschale nicht berücksichtigt werden sollen, bestätigt Steuerexperte Udo Reuss vom Verbraucherportal Finanztipp.
Die Energiepreispauschale, die wird ausgezahlt an Arbeitnehmer oder Selbstständige, die Steuern zahlen müssen.
Doch gerade der fiskalische Grundsatz, wer Einkünfte erzielt, unterliegt auch der Steuerpflicht, bietet Rentnerinnen und Rentnern die Möglichkeit, dennoch an den 300-Euro-Bonus zu kommen, sagt Udo Reuss.
Viele Rentner sind noch fit und die haben auch noch richtig Lust, ein bisschen was dazu zu verdienen. Und es geht als geringfügig Beschäftigte, als Minijobber, bis 450 Euro im Monat geht es sogar steuer- und sozialversicherungsfrei.
Es genügt, wie das Bundesfinanzministerium bestätigt, eine kurzfristig geringfügige Beschäftigung. Der zeitliche Umfang spielt dabei keine Rolle. Selbst eine Beschäftigung innerhalb der Familie ist ein gangbarer Weg, um die Energiepreispauschale zu erhalten, erläutert Steuerfachmann Reuß von Finanztipp.
Sie könnten schriftlich vereinbaren, dass jetzt beispielsweise die Oma aufs Kind aufpasst, einmal im Monat oder wöchentlich, wie auch immer. Und dafür kriegt sie halt in der Stunde dann 12 Euro, diesen Mindestlohn.
Mögliche Tätigkeiten zum Beispiel im Haushalt eigener Kinder wären Hausarbeiten wie Bügeln oder Putzen, Gassi gehen mit dem Hund oder Gartenarbeiten. Einen Anspruch auf den Energiebonus haben alle steuerpflichtigen Erwerbstätigen, wenn sie mindestens an einem Tag im Veranlagungszeitraum 2022 Einnahmen erzielt haben. Ein Arbeitsvertrag ist nicht erforderlich. Für die steuerliche Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses zwischen Angehörigen reicht es aus, dass es ernsthaft und am besten schriftlich vereinbart und entsprechend der Vereinbarung auch durchgeführt wird. Die staatliche Zulage gibt es allerdings nicht mehr in diesem Jahr, sondern so Udo Reuß erst 2023. Denn
um also dieses Geld zu bekommen, muss man dann eben im nächsten Jahr für die Steuererklärung, für das Jahr 2022, eine Steuererklärung machen. Aber das ist gar nicht so kompliziert.
Nachzuweisen ist lediglich die Mini-Erwerbstätigkeit. Das gilt in dem Fall auch für alle die Ruheständler, deren jährliche Bezüge ansonsten unter der Freibetragsgrenze liegen und die von daher bislang keine Steuern auf ihre Renten bezahlen. In diesem Jahr liegt die Freibetragsgrenze für Alleinstehende bei 9.984, bei Ehepaaren bei 19.968 Euro. Um an den Energiebonus zu kommen, ist es daher am einfachsten, die Tätigkeit in der Steuererklärung als selbstständige Arbeit anzugeben. Als Beleg für den Eingang des Geldes reicht dem Fiskus der Kontoauszug.
Mit dem Verbrauchertipp von Klaus Deuse geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Friedbert Meurer erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und es geht unter anderem um die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum Kurs der Regierung.